Metalldetektor.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast der IG Metall Baden-Württemberg. Ich bin Roman Zitzelsberger, ich bin der Bezirksleiter hier in Baden-Württemberg. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Wir werden nun monatlich unseren Podcast mit dem vielklingenden Namen Metalldetektor für euch aufnehmen, in welchem wir verschiedene Themen besprechen, die euch als Metallerinnen und Metaller, aber vielleicht auch andere Menschen bewegen und die wir natürlich so aufbereiten wollen, dass sie interessant sind, dass sie spannend sind und dass wir Themen bringen, die auch wirklich auch aktuell sind. Und sollte euch ein Thema unter den Nägeln brennen, schreibt uns gern, wir nehmen das mit in unsere Planung auf. Heute allerdings soll es um ein hochaktuelles Thema gehen, das gerade in den Betrieben hier in Baden-Württemberg, aber in ganz Deutschland stattfindet, nämlich die Betriebsratswahlen. Das ist unser heutiges Thema und ich freue mich ganz besonders, einen altbekannten Gast bei uns begrüßen zu dürfen, den Frank Brettschneider. Frank Brettschneider, werde gleich selber sicherlich noch sagen, ist Kommunikationswissenschaftler, ist in unserer Jury des Willy-Bleicher-Preises. Und ich freue mich, Frank, dass du hier bist und uns heute sozusagen in der Diskussion auch begleitest und deine Sichtweise auf die Betriebsratswahlen sagst. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Betriebsratswahlen hat viele Facetten. Ich glaube, es geht zunächst mal, wenn ich es aus unserer, aus gewerkschaftlicher Sicht betrachte, darum, dass jetzt in den Betrieben entweder schon gewählt wurden oder noch in den nächsten Wochen gewählt werden, die alle 4 Jahre stattfindenden Wahlen dazu führen, dass sich Menschen engagieren, für ihre Kolleginnen und Kollegen im Betrieb Sprachrohr zu sein, entlang von konkreten rechtlichen Dingen, Stichwort Betriebsverfassungsgesetz, eben auch Einflussmöglichkeiten haben. Man nennt es allgemein Mitwirkungsrechte. Das geht tatsächlich von der Arbeitgeber muss informieren, bis man hat eine echte Mitbestimmung. Das heißt, ohne Zustimmung des Betriebsrats dürfen Dinge nicht gemacht werden, etwa bei der Lage der Arbeitszeit oder Ähnliches. Aber aus unserer gewerkschaftlichen Sicht ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, dass Betriebsräte eben nicht nur, ich sage jetzt mal, Klassensprecher innerhalb des Betriebes sind, sondern auch eine gewerkschaftliche Verankerung haben. Das sieht das Gesetz auch so vor. Und sozusagen für uns als IG Metall auch die wichtigsten Repräsentanten neben den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten in den Betrieben sind und damit auch sehr, sehr häufig das Gesicht der IG Metall für die Beschäftigten in den Betrieben darstellen. Das hat deshalb für uns große Bedeutung. Und Betriebsratswahlen laufen immer unter besonderen Randbedingungen statt. In diesem Jahr hat natürlich vor allen Dingen 2 Jahre Pandemie, wirtschaftliche Krisen aller Orten, die Frage von Lieferengpässen eine große Bedeutung, aber speziell auch in der Automobilindustrie natürlich das Thema Transformation. All das setzt natürlich so eine Betriebsratswahl unter ein besonderes Licht. Wir können bisher von den Ergebnissen sagen, dass es überwiegend sehr, sehr gut gelaufen ist. Aber ich würde mal Frank Brettschneider bitten, mal aus seiner Sicht sozusagen von draußen auf das Geschehen, und er ist ja ein Beobachter von dem, was treibt die IG Metall, was treiben Gewerkschaften, wie er dieses ganze Thema Betriebsratswahl wahrnimmt.
Ja, und vielleicht sogar noch weiter gefasst. Demokratie hört ja nicht am Werkstor auf, sondern glücklicherweise findet es ja auch innerhalb von Werken statt und die Betriebsratswahlen sind ein Ausdruck davon. Das ist jetzt aber nicht nur, weil es gesetzlich so verankert ist, finde ich wichtig, sondern aus meiner Perspektive jetzt Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, würde ich sagen, es ist auch vernünftig, weil weltweit wir überall beobachten können, dass Gesellschaften, die demokratisch verfasst sind, in der Regel auch zu besseren Lösungen kommen. Also ist durchaus auch im ureigenen Interesse der Wirtschaftsseite zu sagen, wir beteiligen die Beschäftigten an den Entscheidungen, zumindest mal an den Diskussionen, die den Entscheidungen vorangehen innerhalb von Betrieben. Wir haben ja oft genug schon gesehen, dass wenn eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe entscheidet, dann können diese Entscheidungen sehr schnell auch mal falsch sein. Falsche Betriebsentscheidungen, Kodak bei uns hier in Stuttgart, ist ein schönes Beispiel dafür. Wurde die Technik verschlafen, der Wandel verschlafen? Auf Betriebsratsseite wurde das erkannt, aber hat man nicht drauf gehört. Das heißt, wenn viele beteiligt sind an einer Diskussion über eine Ausrichtung, beispielsweise die Zukunft von einer Organisation, dann wird in der Regel die Entscheidung auch besser. Ist mühseliger, aber sie wird besser. Und aus der Perspektive finde ich, ist das, was da stattfindet, extrem wichtig für die gesamte Gesellschaft. Die andere Perspektive, mit der ich drauf gucke, ist die Beteiligung. Das haben wir ja bei Wahlen jetzt gar nicht nur Betriebsratswahlen, sondern generell Wahlen Land auf Land ab, dass es da ein gewisses Auf und Ab gibt. Und das ist eine Frage, wie groß ist die Basis derjenigen, die auch tatsächlich sagen, ja, da beteilige ich mich jetzt dran. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. Zu deiner Frage IG Metall, ich finde, die IG Metall ist in den letzten Jahren sehr munter aufgetreten und entschlossen, kompetent und tatkräftig. Das war nicht immer so, würde man sagen, so vor 15, 20 Jahren war die IG Metall auch manchmal so ein bisschen, dass man gedacht hat, Mensch, wie schnarchten ihr da vor euch hin? Kommt mal an im neuen Jahrhundert. Aber das ist, finde ich, ziemlich gut gelungen, ja.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Das haben wir ja auch ein Stück weit dir oder Menschen wie dir zu verdanken, die uns ja glücklicherweise auch immer wieder den Spiegel vorheben. Aber das muss man natürlich auch zulassen. Und insofern freue ich mich darüber, eben auch über den Tellerrand des eigentlichen Geschehens diskutieren zu können. Vielleicht ein Punkt, wo mich nochmal jetzt auch interessieren würde, wie du das wahrnimmst. Einer der Sorgen ist, dass gerade in Zeiten der großen Veränderung, ich habe eben das Stichwort Transformation, das nächste Jahrzehnt wird die Technologie rund um das Fahrzeug so gravierend verändern, dass diese Veränderung natürlich auch mit vielen Veränderungen in den Tätigkeiten der Menschen zu tun hat, bis hin zu Ängsten, Arbeitsplätze zu verlieren oder möglicherweise ganze Teilbranchen um ihre Existenz fürchten müssen, wenn ich an Automobilzulieferereien ähnliches denke. Solche Randbedingungen kennen wir ja auch in der Gesellschaft. Und Veränderungen führen ja dann immer dazu, dass Verängstigung von Menschen häufig erstmal auf Abwehr, auf Gegenwehr trifft und dass dann häufig Menschen auftreten, die vermeintlich einfache Antworten haben, insbesondere vom rechten Spektrum. Das erleben wir im gesellschaftspolitischen Bereich derzeit oder seit einiger Zeit durch die AfD. In den Betrieben haben sich da solche rechten Splittergruppen gegründet. Und man kann heute sagen, die Sorge, dass die eine größere Zuspruch erfahren, hat sich definitiv nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, die haben sogar verloren, während sich sowas wie AfD im politischen Raum in den Parlamenten eher einigermaßen stabilisiert, auch mit Auf und Ab. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass es gelungen ist, dass das in den Betrieben eben nicht so verfängt wie in der Gesellschaft? Das würde mich mal interessieren, wie du da als Wissenschaftler drauf guckst.
Also ich würde mal sagen, der wesentliche Grund für diesen Unterschied, den du ansprichst, ist, in Betrieben geht es am Ende dann doch darum, kann da einer was oder quatscht da nur? Und das ist relativ schnell erkennbar, glaube ich, für die Beschäftigten in den Betrieben, dass von den Rechtspopulisten vielleicht am Anfang Sprüche kommen, wo man denkt, naja, da hörst du mal zu. Aber wenn man dann merkt, da folgen ja keine vernünftigen, praktikablen, auch gesellschafts- und menschengerechten Ableitungen daraus, Handlungen, dann fällt das in sich zusammen wie ein Soufflé, in das man reinpiekst. Dann entweicht die Luft und es bleibt nicht mehr viel übrig. Die Geschichten sind ja immer sehr einfach gestrickt von Rechtspopulisten, egal ob innerhalb der Betriebe oder auch AfD jetzt in Parlamenten. Es wird ja immer erzählt, es gibt den einen großen gemeinsamen Volkswillen, was schon mal in Klammern ziemlicher Quatsch ist, weil wir eine sehr vielfältige Gesellschaft sind mit ganz unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben. Aber da wird behauptet, es gibt diesen Volkskörper. Ja. Dann wird behauptet, im zweiten Schritt, dieser Volkskörper, der wird bedroht von innen und von außen. Von außen ist es die Globalisierung. Es ist das Weltjudentum, manchmal verknüpft sich das ja dann auch mit Antisemitismus. Es ist der Islam, was auch immer da gerade irgendwie greifbar ist. Und von innen sind es die Eliten. Die Eliten, das sind die Parteien, das sind aber auch die Gewerkschaften natürlich, die sich ja da in Anführungszeichen gemein machen mit den Parteien. Es ist die Lügenpresse, die sogenannte, und wir Wissenschaftler sind es auch. Und die dritte Erzählung, die dann da kommt, ist, sagen, und wir Rechtspopulisten, wir schützen euch jetzt vor diesen Eliten, die euch da ans Leder wollen. Und behaupten, sie könnten das und sie würden das auf eine Art und Weise machen, dass am Ende dann der Volkswille sich durchsetzt. Und das ist etwas, was im ersten Augenblick mal verfängt, erst recht bei Leuten, wie du beschrieben hast, die dann verängstigt sind oder verunsichert, denen ein gewisser Halt fehlt. Und dann merkt man aber relativ schnell, das ist ja nicht nur Quatsch, sondern es ist Quetscher. Also es gibt diesen Volkskörper nicht, es gibt diese beschriebene Bedrohung in der Form nicht, sondern die Schwierigkeiten, Herausforderungen, vor denen wir stehen, das sind sehr konkrete. Und an denen kann man auch sehr konkret arbeiten und nicht durch solche Allgemeinplätze, die noch dazu ja auf Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen beruhen. Und ich glaube, das merken viele in den Betrieben. Die haben ja tagtäglich sehr, sehr divers mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Und dass da keiner den anderen bedroht, jedenfalls nicht aufgrund von Herkunft, Religion oder anderen Dingen, merkt ja jeder.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Befund, den wir jetzt seit geraumer Zeit einfacher feststellen und historisch betrachtet, der auch schon immer so ist. Es gibt keine, was weiß ich was, katholische oder islamische Akkorde und es gibt auch keine biodeutschen oder Migrationsarbeitszeiten, sondern die Bedingungen auf betrieblicher Ebene. Da geht es ja immer um die Gestaltung der Beschäftigten insgesamt dort mit ihren spezifischen Interessen. Und da ist nun mal die Klammer und das Band Solidarität. Und wer versucht abzugrenzen, auszugrenzen, dagegen zu sein oder andere schuldig zu machen für etwas, der sprengt eben dieses Band der Solidarität. Und ich meine, das hat uns als Gewerkschaften und speziell hier in Baden-Württemberg, uns als IG Metall in den letzten Jahrzehnten ja gezeigt, was auch in schwierigsten Bedingungen erzielbar und machbar ist. Und letztendlich, wenn wir auf tariflicher Ebene etwas erreichen, durchsetzen. Ich nenne mal so ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. 2018 gelang es, ein Wahlrecht für die Beschäftigten durchzusetzen zwischen spezifischen Entgeltanteil, das wir klangvoll T-Zug genannt haben, ein Wahlrecht zu haben, will ich dieses Geld in Geld oder will ich das in Freizeit? Und wenn ich dann auch noch spezifische Randbedingungen habe, Sorgearbeit oder beispielsweise Schichtarbeit, dann kriege ich sogar noch mehr Zeit, als das Geld wert ist. Und das müssen ja letztendlich die Betriebsräte umsetzen. Deshalb ist ja auch diese Frage so wichtig, wie die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft auch tatsächlich funktioniert. Meine Wahrnehmung ist, die funktioniert in Baden-Württemberg sehr, 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 sehr gut, weil natürlich auch die Betriebsräte und die Spitzen der Betriebsräte, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, das sind unsere Leute, das sind unsere Gesichter. In viele Betriebe weiß keiner, wer Roman Zitzelsberger ist, das ist aber überhaupt nicht wichtig, aber natürlich wissen die Leute von Daimler Truck, wer Michael Brecht ist oder die von Bosch, wer Frank Sell ist oder die von ZF, wer Achim Dietrich ist. Und so weiter und so fort. Was ist denn da dein Blick darauf, wenn du jetzt gerade speziell an diese Frage Klammer der Solidarität, Zusammenarbeit, IG Metall, Betriebsrat und dann auch die Repräsentanz in den Betrieben ist? Ist es auch ein Ausdruck dieser Stärke, dass es gelungen ist, eben auch in so einer Wahl als IG Metall gut zu bestehen?
Ja, unbedingt. Also da haben wir ja ganz viele Parallelen in der allgemeinen Wahlforschung. Sagt mal, wenn wir Bundestagswahlen untersuchen oder Landtagswahlen, da wissen wir ziemlich genau, warum Menschen bestimmte Parteien wählen oder eben auch nicht wählen. Das sind immer die gleichen Bewertungsdimensionen. Erstens die wahrgenommene Kompetenz. Hat man den Eindruck, diejenigen, die da agieren, die kandidieren, aber auch die Organisation, die dahinter steht, nimmt sich der Probleme an, die es real gibt? Haben die eine Ahnung von dem, worüber sie reden? Das zweite ist die wahrgenommene Integrität, also sowas wie Glaubwürdigkeit, hält, was er oder sie verspricht, ist berechenbar, lässt den Worten Taten folgen. Und das dritte, das sind dann so Führungsqualitäten, Führungsstärke, Entscheidungsfreude, Tatkraft. Also hat jemand nicht nur gute Ideen, sondern ist er auch oder sie in der Lage, Koalitionen zu schmieden, Teams zusammenzustellen, die dann an der Umsetzung von Maßnahmen arbeiten. Und was wir immer beobachten können, ist ein Zusammenspiel von Organisationen und Personen. Das, was häufig Personalisierung von Wählerverhalten genannt wird, man sagt bei Landtagswahlen, da geht es dann um den Kretschmann oder die Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Ja, auch, es geht auch um die Personen, die sind das Gesicht für Programm und sind auch die Stimme für das Programm, das dahinter steht. Aber ohne die Organisation, die diese Personen stützt, bleibt da nicht viel. Braucht immer beides. Es braucht die Tradition. Tradition wird nicht durch Personen hergestellt, sondern durch eine Organisation wie die IG Metall mit einer sehr langen Tradition. Und das ist ja nicht einfach nur, dass es die IG Metall lange gibt, sondern sie steht ja für etwas. Und dieses, wofür sie steht, das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt bei einer Wahl. Und das andere sind die Personen, die dann diese Inhalte und Grundhaltungen auch glaubwürdig transportieren. Beides ist nötig. Und deswegen ist gerade dann, wenn das Zusammenspiel zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat funktioniert, der Erfolg am größten.
Das bedeutet aber, wenn ich das mal übersetzen darf, dass eigentlich 80% oder vielleicht mehr, das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, von so einer Wahl gar nicht durch den Wahlkampf im unmittelbaren Umfeld der Wahl, sondern über das Tun während der Periode gemacht wird. Ist das so?
Na klar, also ich meine, die Leute sind ja nicht doof. Die lassen sich auch nicht so leicht hinter die Fichte führen, sondern da ist jetzt irgendwie ein quirliger Wahlkampf, das glauben wir mal, sondern die erleben ja die ganze Zeit über im Betrieb, folgt den Worten tatsächlich auch ein Handeln. Ist das ein glaubwürdiges Vertreten der Interessen auf Seiten der Beschäftigten? Und wenn sie diese Erfahrung haben und dann auch noch die Grundhaltung akzeptiert oder sagt, die stimmt, das ist auch meine Grundhaltung, und dann noch die Person dazu kommt, dann wird der Erfolg draus. Wir sehen in Wahlkämpfen ja eigentlich immer zwei Funktionen. Das eine ist so die, die ohnehin schon überzeugt sind, zu mobilisieren. Also zu sagen, ja klar, ich wähle da und ich weiß auch, wen ich wähle. Und das andere sind die, die erstmal motiviert werden müssen, überhaupt an der Wahl teilzunehmen. Da müssen sie mal mitkriegen, dass diese Wahl stattfindet. Und dann zweitens, sie müssen überzeugt werden, wenn sie dann motiviert sind, an der Wahl teilzunehmen. Und das ist wesentlich schwerer, als jetzt die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Meistens macht man das aber als erstes, ist auch vernünftig, weil die reden ja mit anderen Kollegen, die überzeugen, die sie engagieren sich. Ja, aber ohne eine Unterfütterung durch ein glaubwürdiges Handeln in der gesamten Zeit davor ist das natürlich, also als das erkennbar, was es dann wäre, nämlich purer Wahlkampf, und da fällt kaum noch einer drauf rein.
Was mir da extrem auch durch den Kopf geht und was mich beschäftigt, das ist ja nicht nur die Art und Weise, was man tut, im Sinne von welche Themen das man löst, sondern wie man es auch tut. Und ich sage jetzt mal, mache haupt- und ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit seit weit über 30 Jahren. Und da hat sich natürlich auch vieles gewandelt, insbesondere in der Art und Weise, wie Betriebsratsarbeit stattfindet. Es geht immer weiter weg von der klassischen Stellvertreterpolitik. Macht euch keine Sorgen, wir regeln das mal schon für euch. Zu einem viel stärker partizipativen Ansatz. Der ist aus unserer Sicht als IG Metall natürlich unheimlich notwendig, weil die Dinge, die passieren, die Veränderungen, ich sprach die Transformation an, aber man kann das auch auf ein ganz konkretes betriebliches Thema, was weiß ich, Investitionen in neue Digitalisierung, in neue Anlagen oder vielleicht einfach auch eine wirtschaftliche Schieflage, wo auch ein Betriebsrat mal unangenehme Entscheidungen gemeinsam mit uns als Gewerkschaft auch mittragen muss. Meine Feststellung ist, wer dort ein gutes Konzept der Partizipation der Beschäftigten hat, hat auch selbst bei unangenehmen Entscheidungen trotzdem einen deutlich höheren Zuspruch als der, der sagt, macht euch keine Sorgen, ich regle das schon von euch und verkündet dann nur noch. Würdest du das auch sagen, dass diese Tendenz zur Partizipation und eben nicht nur zur Stellvertreterpolitik auch noch weiter ausgebaut werden muss? Oder hat es auch seine Grenzen? Wie schätzt du das ein?
Nee, würde ich schon sagen, kann man weiter ausbauen. Ist ja ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend, den wir jetzt seit, ich auch mal sagen, 10, 15 Jahren beobachten können, dass Menschen nicht so gerne vor vollendete Tatsachen gestellt werden und erst recht nicht in Zeiten, in denen es zu viel Wandel kommt, sondern dann wollen sie einbezogen werden. Einbezogen heißt nicht unbedingt mitentscheiden, aber gehört werden. Das ist mal das Erste nach der Information. Sie werden informiert. Da hat es dann häufig aufgehört in der Vergangenheit. Es wurde informiert und dann sagen wir machen das schon. Aber nach dem Informiertwerden geht es dann um den Dialog, um das Gespräch. Sie wollen gehört werden mit ihren Ansichten. Im besten Fall so, da ist ja viel Alltagswissen dabei und Praxiswissen, etwa von der Arbeit am Band und was man da anders machen könnte, ist mal im Kleinen angefangen, was nutzbar ist. Und das haben wir bei Bau- und Infrastrukturprojekten in der Gesellschaft, das haben wir bei Fragen der Digitalisierung, die du angesprochen hast. Und ich glaube, was man nicht hinbekommen wird, ist Friede, Freude, Eierkuchen. Am Ende haben wir eine Lösung, die konsensual von allen getragen wird. Aber das Ziel muss sein, gesellschaftlich tragfähige Lösungen zu finden. In dem Fall jetzt Lösungen innerhalb von Betrieben, die von einer breiten Mehrheit getragen werden. Und wenn das Ergebnis schon nicht getragen wird, dann wenigstens das Verfahren, der Weg dahin, dass man sagt, na also was ihr da jetzt macht als Betriebsrat zusammen mit der Unternehmensleitung, das schmeckt uns an der einen oder anderen Stelle nicht. Aber wir verstehen, warum diese Vereinbarung getroffen wurde und wir sind vorher einbezogen worden. Und dieses Einbeziehen, das ist in der, ich sag mal, in der großen Politik notwendig. Das ist innerhalb von Parteien notwendig. Haben wir jetzt zuletzt bei der CDU gesehen, wie es da rumort und grummelt auf Bundesebene, weil die Mitglieder sich nicht einbezogen genug fühlen. Und das ist natürlich auf der betrieblichen Seite genauso nötig. Ich glaube, das Missverständnis ist, dass man denkt, Beteiligung ist gleich auch Entscheidung. Und nein, das ist es nicht. Es ist ein Diskutieren und ein Entscheidungsvorbereiten. Die Entscheidungen werden dann von denen getroffen, die dafür vorgesehen sind. Aber sie werden gut beraten durch möglichst viele.
Ja, der Ministerpräsident Kretschmann hat es ja mal so bezeichnet, gehört werden heißt nicht automatisch erhört werden. Ja, genau. fand ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, weil es in der Tat ja so ist, wir können nicht in jeder Frage eine Basisabstimmung machen. Gleichwohl ist natürlich die Frage, dass ein guter Kompromiss oder ein Kompromiss möglichst breit getragen wird, weil vieles erklärt wird, meistens der Schlüssel von Erfolg. Was mir da Sorgen macht, das ist, dass das oftmals für Unternehmer, für Arbeitgeber eher ein Hindernis ist, wenn wir die Leute allzu viel beteiligen, weil natürlich sich dadurch Prozesse etwas in die Länge ziehen und mich das immer wieder schockiert, weil dadurch verkannt wird, welchen Mehrwert es auch für die Unternehmen hat, weil natürlich eine Entscheidung, auch eine unangenehme, die von der Mehrheit getragen wird, eben auch für das Unternehmen einen definitiven Mehrwert hatten, eben nicht nur für den Betriebsrat.
Das ist genauso bei Bau- und Infrastrukturprojekten, dass dann gesagt wird, oh, das verzögert alles. Und wenn man das klein-klein betrachtet, gibt es vielleicht eine Verlängerung, weil zunächst mal so ein Prozess der Beteiligung vielleicht ein Vierteljahr dauert oder 2 Monate. Wenn man es aber auf die lange Sicht betrachtet, sich anschaut, dann zeigen eigentlich alle Untersuchungen, am Ende geht es dadurch schneller, weil es weniger Klagen gibt gegen ein Bauprojekt, weil man am Ende vielleicht sogar eine bessere Planung hat, die sich auch eher realisieren lässt und die dann zu dem führt, wozu sie führen sollte. Also bei einem Bauprojekt etwa, dass die Funktion erreicht wird, die man davor hatte. Und insofern, ja, das ist so ein Abwehrargument zu sagen, das macht alles nur langwierig und so. Nee, das muss ja keine Quasselbude sein, wo man sagt, ein halbes Jahr diskutieren wir uns einen Wolf, sondern auf einen bestimmten Punkt hin mit einem klar erteilten Mandat in Anführungszeichen, da klappt das schon. Und genau wie du es beschrieben hast, der Betrieb hat ja auch was davon. Das ist eigentlich das Vorschlagsmanagement, das innerbetriebliche, ist ja was in diese Richtung, nur dass es individuell ist. Und wenn man das jetzt als Gruppe organisiert, hat man ja gleich nochmal einen Mehrwert.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben ja als IG Metall Baden-Württemberg deshalb auch ein Team Transformation gegründet, wo 5 bzw. 6 Kolleginnen und Kollegen Betriebsräte darin unterstützen, mit einem Konzept eben genau diese, nennen wir es mal, Schwarmintelligenz herzustellen und eben nicht darauf zu warten, dass das Unternehmen eine gute Entscheidung vorschlägt, was dann das Produkt der Zukunft ist oder was der Prozess der Zukunft ist, sondern da tatsächlich auch mit eigenen Vorschlägen zu arbeiten. Und was ist die Grundlage? Die Grundlage ist nicht, die IG Metall kommt mit einem Konzept und so wird es gemacht, sondern die IG Metall hat ein Beteiligungskonzept entwickelt, wo Betriebsräte in der ersten Stufe mal sich selbst einen Kopf machen und dann aber in der zweiten Stufe eben auch die Belegschaft abfragen. Und das ist was, wo ich jetzt mit Blick, ja, wenn wir jetzt mal dran denken, dass die Wahlen jetzt irgendwann mal abgeschlossen sein werden, auch als Aufgabe für die Betriebsräte sehe, sich natürlich genau an der Stelle mit unserer Unterstützung darum einen Kopf zu machen. Ein wichtiger Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist die Frage, wie kommt denn diese Beteiligung insbesondere an die Menschen, die ich gar nicht physisch erreiche. Immer mehr Beschäftigte arbeiten, und das ist meine These, jetzt nicht nur Corona-bedingt, sozusagen an anderen Orten, wir nennen das weniger Homeoffice, sondern eher mobiles Arbeiten, weil das eben auch nochmal ausdrückt, das muss nicht unbedingt zu Hause sein, das kann ja irgendwo sein, aber es ist eben nicht innerhalb des Werkzauns, sondern viele sind eben nur noch virtuell vernetzt. Das hat natürlich auch viele Nebenaspekte, die will ich jetzt aber mal weglassen. Meine Frage ist, das hat sich jetzt in der Betriebsratswahl an vielen Stellen gezeigt, dadurch geht Wahlbeteiligung zurück. Dadurch ist es auch schwieriger, Botschaften zu setzen. Vieles hat sich eben auch in eine für uns noch nicht ganz so erschlossene Welt, Stichwort erster Podcast, hineingebracht. Aber was wäre dein Tipp für die Betriebsräte? wie man denn damit auch kommunikativ umgeht, wie man mit den Medien umgeht, wie man sicherstellt, dass sich dadurch nicht plötzlich auch Fake News verbreiten, also Falschheiten oder Halbheiten. Was ist sozusagen das, was man als Betriebsrat machen kann?
Das ist nun wirklich schwierig. Also die einfachste Antwort, aber dann mache ich es mir ein bisschen leicht mit, jetzt sagen wir beides machen. Also sowohl den klassischen Wahlkampf, die klassische Ansprache von Angesicht zu Angesicht, das ist immer noch am wirkungsvollsten, wenn man im Gespräch direkt aufeinander eingehen kann, wenn man sich in die Augen gucken kann, andere Leute auch überzeugen kann, ihnen zuhören kann. Und das andere ist online. Und online haben wir ja eine große Bandbreite. Das, was viele lange Zeit gemacht haben, ich habe so wahrgenommen, die IG Metall auch, ist ja eher so der Bereich der klassischen Online-Medien. Also Webseite lassen wir mal beiseite, aber die dient der Information und dann zu sagen, wir bespielen so Social-Media-Kanäle. Was ja neu hinzugekommen ist in der Pandemie, ist das Videoconferencing. Also sagen wir, machen Veranstaltungen, die dann auch live von allen möglichen Leuten an allen möglichen Stellen, wo auch immer sie sich gerade aufhalten, verfolgt werden können. Wurde ja mit dem Gewerkschaftstag auch so gemacht schon. mit dem Kochen erinnere ich mich noch gut dran. Und das war gelungen. Das ist ja ein Ausprobieren. Da gibt es ja keine fertige Lösung, sondern man versucht was und das, was gut ist, macht man weiter. Und was noch nicht so gut ist, wird halt verbessert und nochmal wieder neu versucht. Und das hinzubekommen, dass Menschen im Betrieb beide Wege als selbstverständlich nehmen, sagen, ja, wenn ich nicht vor Ort bin, dann kann ich in einem Gespräch mit dem Betriebsrat das in der Videokonferenz machen. Das kann ja auch die Reichweite erhöhen, weil eben nicht alle persönlich anwesend sein müssen. Wenn ich aber ein wirklich wahnsinnig wichtiges Anliegen habe, wo ich auch mit dem anderen von Angesicht zu Angesicht sprechen möchte, dann geht das auch. Oder wenn ich in einer Gruppe etwas erarbeiten will mit Brainstorming und Plänen an einem Tisch, wo diese Gruppensituation einfach online nicht so gut abgebildet werden kann, dann macht man das face-to-face. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, Fake News, das ist ja nochmal was, was dann von außen reingetragen wird, von anderen, die ebenfalls aktiv sind und dann irgendwelche Unwahrheiten verbreiten. Die wieder einzufangen ist schwer, weil man ja auch immer vor dem Dilemma steht, ich muss die, um sie zu entkräften, ja erstmal wiederholen. Und indem ich sie wiederhole, verbreite ich ja diesen Unfug erstmal nochmal weiter. Danach entkräfte ich es. Deswegen ist da wirklich immer im Einzelfall zu überlegen, ist das eine Fake News oder eine Kampagne, die da von jemandem gefahren wird, die ich ignorieren kann? Auch das macht manchmal Sinn. Oder springe ich über jedes Stöckchen? Nein, das wäre nicht sinnvoll. Und wann ist aber der Punkt erreicht, wo man was sagen muss, wo man sich auch wehren muss und sagen muss, hier geht es jetzt wirklich zu weit? Da finde ich aber, sofern ich das beobachten kann, habt ihr ja eine gute Balance gefunden und auch den Konflikt nicht gescheut, mit Konkurrenzgewerkschaften in Anführungszeichen, die genau diesen Hass in Betriebe reintragen wollen und dann auch einzelne Betriebsratsmitglieder mobben oder unter Druck setzen und diffamieren. Und da kann man dann nicht mehr weggucken und das nicht ignorieren.
Ja genau, das ist gerade was diese rechte Tendenzen in den Betrieben gibt, auch so ein durchaus kontrovers geführter Streit innerhalb der IG Metall-Familie zwischen ignorieren, zwischen eben nicht über jedes Stöckchen springen, auf der anderen Seite aber auch klare Kante zeigen. Und ich sag mal, wir haben da insbesondere dann, wenn es um rassistische, antisemitische oder ähnliche Vorfälle gibt, ja eine klare Haltung als IG Metall. Wer hetzt, der fliegt. Und da gibt es auch kein Vertun, das gilt auch weiterhin. Die spannende Erkenntnis ist, dass genau die Rechten versuchen, ja jetzt damit zu sagen, nein, 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 wir sind die Verfolgten, wir sind die, die ja sozusagen die Andersdenkenden sind und ihr seid sozusagen die Mehrheit, ein Punkt, und ihr seid die Mehrheit, die uns unterdrückt. Mhm. Ja. Eigentlich eine absurde Situation, dass die Hetzer sich plötzlich zum Opfer machen, aber genau das ist auch so ein Punkt, wo wir festgestellt haben, wir haben da mit unseren Kollegen vom Verein zur Bewahrung der Demokratie, also in gewerkschaftsnahe Einrichtung, ja ganz viel Aufklärungsarbeit treiben können. Was machen die auch wirklich? Und die waren plötzlich verwundert, weil wir uns jetzt gar nicht an ihnen abgearbeitet haben, sondern weil wir einfach aufgeklärt haben, was tun, was machen, was treiben die? Wie kann sich eine Gruppe die noch, mit denen der Arbeitgeber noch nicht mal redet, weil sie überhaupt gar keine Handlungsmacht haben, überhaupt Gewerkschaft bezeichnen, eine Dreistigkeit. da haben wir eben nicht gesagt, das dürft ihr nicht und wir verklagen euch vor Gericht, sondern wir haben gesagt, Leute, Gewerkschaft ist, wer eine Handlungsmacht hat, um etwas durchsetzen zu können. Alle anderen sind im besten Fall halt ein Zusammenschluss von irgendwelchen Menschen, aber Gewerkschaft, dafür gibt es eine feste Geschichte. Würdest du uns auch raten, diesen Weg auch so weiterzugehen?
Ja, würde ich schon sagen. Also ist genau das Richtige. Klare Kante zeigen, wo es wirklich notwendig ist. Und ansonsten aber nicht alles aufgreifen, was da gesagt wird und sich dann, wie du gesagt hast, dran abarbeiten. Da ist man ja schon in die Falle getappt und betreibt eigentlich deren Spiel unfreiwillig auf einmal mit. Sondern eher Hintergründe erläutern. Ja, würde ich genauso sehen. Ja, das Vorbild haben wir ja auf Bundes- und Landesebene mit der AfD auch. Am Anfang saßen sie in jeder Talkshow und alle anderen Talkshow-Gäste haben sich an ihnen abgearbeitet. Und die einzigen, die am Ende freudestrahlend rausgegangen sind, waren die AfD-Vertreter, weil sie zu bester Sendezeit 45 Minuten so tun konnten, als wären sie wirklich relevante Akteure. Sind sie aber nicht. Sie sind Repräsentanten von vielleicht 10% der Wählerinnen und Wähler oder 12 oder 13. Das ist aber keine Mehrheit. Und diese Relationen sich klar zu machen und auch im eigenen Verhalten auszudrücken, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Da geht es dann gar nicht nur um das, was gesagt wird, sondern eben auch, wie man auftritt und zu was man sich äußert und zu was eben auch nicht.
Ja, das ist eine total spannende Erkenntnis, weil ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen danach bohren, was können wir in der Gesellschaft sozusagen aus dem, was uns betrieblich offensichtlich gelingt, lernen. Aber vielleicht ist das ein Thema für ein weiterer Podcast. Ich will jetzt so in die Schlussrunde einsteigen und vielleicht auch noch mal eine Einschätzung von mir. Ich glaube, dass wir in der ganzen Veränderung diese Akteure auf allen gesellschaftlichen Ebenen brauchen, die sich sozusagen eben nicht mit den Verhältnissen abfinden, sondern sie gestalten wollen. Und das sind natürlich unsere Betriebsratskolleginnen und Kollegen in den Betrieben enorm wichtig. Die müssen allerdings auch sich ständig selbst verändern, sich selbst anpassen. Die Frage von, wie kommuniziert man, da haben wir gerade eben drüber geredet, weiterzuentwickeln. Wenn du für dich jetzt nochmal ein Fazit ist ja schlecht, aber so ein Zwischenblick darauf wirst, was wäre jetzt so dein Tipp an den Betriebsrat an sich, wie er genau in der Frage der Kommunikation seiner Arbeit nach vorne treiben kann und was wir als IG Metall da unterstützen können? Ich weiß, das ist eine sehr breite Schlussfrage, aber du kannst insofern auch rein interpretieren, was du willst.
Naja, ich würde mal sagen, der erste Punkt ist, es kommt auf den Inhalt an, das eigene Handeln und wofür man steht. Und dann kommt es darauf an, das glaubwürdig zu vertreten. Also nicht nur punktuell mal bei einer Wahl Flagge zu zeigen, sondern immer ansprechbar zu sein. Und der dritte Punkt ist das Ganze im Dialog. Nicht von oben herab und nicht, wir wissen eh alles besser, sondern nachfragend und erläuternd im Gespräch, aber auch in der Reihenfolge. Erstmal nachfragen und dann erklären. Im besten Fall gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und dann erst kommt die Frage nach der Wahl der Kommunikationsinstrumente. Meiner Wahrnehmung nach steht die viel zu häufig am Anfang. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir da ein Intranet oder machen wir da einen Aushang oder machen wir eine Veranstaltung? Das ist die letzte Frage, wenn ich den Rest geklärt habe. Was ist das Ziel? Was sind die Botschaften? Wer sind die Personen, die sie transportieren? Was ist unsere Haltung? Dann kommen die Instrumente als das, was sie sind. Instrumente. Ich würde wirklich sagen, das Allerwichtigste ist, die Möglichkeit zum Dialog und zum Mitarbeiten anbieten. Eine letzte Begründung dafür, Menschen scheuen ja Risiko nicht per se. Das ist so eine Vorstellung, die oft verbreitet wird, die aber falsch ist. Im Privatleben gehen wir jede Menge Risiken ein. Bungee-Jumping, heiraten ist definitiv ein Risiko und wir machen es in der Regel freiwillig. Und warum machen wir das? Weil wir es selbst tun, weil wir einen Einfluss drauf haben. Risiken, die uns vorgeschrieben werden, die andere für uns beschließen, auf die reagieren viele allergisch. Und deswegen ist eigentlich der Schritt relativ einfach. Sagen, alles, was risikobehaftet ist, in Zukunft, die Entwicklung, die Dynamik, die du beschrieben hast, die wird dann handhabbarer, wenn man Menschen daran mitarbeiten lässt. Und dann bin ich bei dem Begriff, den du gerade hattest, gestalten. Das ist das, was Betriebsräte machen wollen. Und da andere einladen, mitzugestalten, wäre, glaube ich, die wichtigste Haltung.
Ja, Frank, ganz, ganz herzlichen Dank. Tolles Schlusswort. Professor Frank Brettschneider war heute mit mir im Gespräch von der Uni Hohenheim, Kommunikationswissenschaftler, langer Begleiter. Mein Name ist Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass er uns in diesem Podcast zuhört. Und Frank, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt bist. Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.